So heute muss ich selber lesen, ist ja furchtbar. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen noch ein sehr gesegnetes neues Jahr. Für all diejenigen, die noch nicht hier gewesen sind in den letzten Tagen. Wir wollen auf einige Verse hören aus dem Psalm 139. Psalm 139. Für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, können das gerne aufgeschlagen lassen. David sagt dort: Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, dass ich sie je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefe Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Das war übrigens die neue Genfer Übersetzung. Und das war nicht mein Telefon. Ich habe es nämlich leise gestellt. Im Bücherregal zu Hause habe ich ein kleines Buch. Das hat den Titel Die Jefferson Bible. Also die Bibel von Thomas Jefferson, einem ehemaligen US-Präsidenten, einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Es ist eine Zusammenfassung des Evangeliums. Aber es ist eine Zusammenfassung ohne irgendwelche Wunder. Die sind alle herausgegriffen, herausgestrichen. Auch die Auferstehung nicht drin. Jefferson wollte eine Bibel zusammenstellen, die einen echt menschlichen Jesus darstellt. Thomas Jefferson war wie nahezu alle frühe Präsidenten der USA ein Deist. Er hat sich zwar Christ genannt, aber er war ein Deist. Deisten sind Leute, die davon überzeugt sind, diese Welt wurde von Gott geschaffen. Aber er hat sich verhalten wie so ein Uhrmacher. Er hat einfach alles aufgezogen und jetzt läuft es von alleine. Er kümmert sich nicht mehr um mich. Da ist kein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung in diesem Jahr. Der Gott, du bist der Gott, der mich sieht. An das hat Jefferson nicht geglaubt. Da ist kein Gott, der sich um mich kümmert. Gott ist eigentlich überflüssig. Er ist unerheblich für 2023. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die wären froh, wenn das so wäre. Natürlich gibt es auch einige, die ziemlich erschüttert wären, wenn das tatsächlich so wäre. Und für die eine Gruppe sind die ersten Verse des Psalmes, das wir eben gehört haben, ziemlich bedrohend. Herr, du erforscht mich und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Leute, das ist bedrohend, wenn Gott alles weiß. Wenn er alles sieht, wenn alles da ist. Aber ich möchte die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für uns heute? Und ich werde versuchen, das nicht zu lange zu machen, aber ihr wisst ja, wenn ein Pastor das sagt, bedeutet es meistens nicht sehr viel. Denn ich habe heute 4 Punkte, nicht bloß 3. Und der erste Punkt ist, Gott sieht deine Situation. Gott sieht deine Situation. Da ist eine ganz komische Geschichte in der Bibel. Da gibt es eine Reihe von komischen Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eine ist da. Und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass sie in der Bibel vorkommt. Aber sie steht trotzdem da. Da wird berichtet von Abraham. Ein netter alter Mann. Er hat eine Frau. Ich weiß nicht, wie nett sie gewesen ist. Das war jetzt, was sagt man, rassistisch oder feministisch oder irgend sowas. Auf jeden Fall hatte Sarah ein Problem. Sie war unfruchtbar. Und das hat in der damaligen Zeit schon katastrophale Folgen gehabt. Gott hat zwar irgendwie mit Abraham gesprochen und ihm versprochen, du wirst Kinder haben, aber da waren keine Kinder. Und Abraham sagte, also, lieber Gott, es ist alles schön und gut, aber die Tatsachen sind die folgenden. Der Eliezer, mein Knecht, der wird alles erben, was ich habe. Ich habe keine Kinder. Und so kam Sarah eine gute Idee. Sie sagte, weißt du, Abraham, wie wir das machen? Ich habe da eine Magd und nettes Mädchen und am besten kommst du mit der zusammen und dann zählen wir das Kind, das geboren wird, für mich. Und es kam, wie es kommen musste. Nicht nur war die Magd, die übrigens Hagar hieß, wurde die schwanger, sondern es kam zum großen Krach. Weil sie gesagt hat, jetzt bin ich der Chef. Und am Schluss hat die Sarah sie rausgeworfen. Beziehungsweise Hagar ist einfach abgehauen, hat gesagt, ich lasse mich hier nicht misshandeln. Und irgendwo draußen in der Wüste setzt sie sich irgendwo hin und fragt sich, was jetzt? Und mitten in diese Situation hinein spricht ein Engel zu ihr. Und in diesem Text, im ersten Buch Mose im 16. Kapitel, sagt die Hagar, irgendwie ist es anders, als ich gedacht habe. Es gibt einen Gott, der mich sieht. El-Roi steht dort. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich hätte das nicht aus so einer Geschichte rausgeholt, ehrlich gesagt. Aber das ist uns so gegeben. Du bist der Gott, der mich sieht. Ich möchte jetzt nicht da ausführlich drauf eingehen. Denkt daran, das ist eine vollkommen andere Kultur, als wo wir heute leben. Das ist vor über 3000 Jahren passiert. Da steht vieles drin, das wirklich schwer verständlich ist und das ich auch nur schwer erklären kann. Aber eines ist dasselbe. Und das ist, es gibt einen Gott, der uns sieht und es gibt einen Gott, der für uns sorgt. Das hat sich nicht geändert in den ganzen 3500 Jahren. Wir haben das gerade eben in dem Lied gesungen. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche ihn nur zu folgen. Kraft, ihn zu gehen, zu widerstehen, der Sünde, der Welt und den Sorgen. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche nur zu folgen. Manche Leute haben schon gesagt, naja, also so wie du möchte ich auch gern sein. Du traust dich wirklich eine ganze Menge und du gibst nicht so schnell auf, du hältst durch. Ehrlich gesagt, das stimmt nicht so genau. Ich bin kein Held. Im Gegenteil, ich habe mich früher immer für einen Angsthasen gehalten. Aber ich weiß, dass da ein Gott ist, der bei mir ist. Es ist einer da, der mich hält. Und dieser dritte Vers, den wir vorher gerade gelesen haben, ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Diesen Weg kann man auf zwei verschiedene Arten und Weisen verstehen. Man kann das als Bedrohung ansehen und sagen, um alles in der Welt, Gott weiß wirklich alles. Man kann das aber auch als eine Zusage ansehen. Wie großartig, dass Gott mich kennt, dass er genau weiß, was passiert und wo ich mich befinde. Ich weiß nicht, in was für einer Lage du bist. Ob du selber dran schuld bist in der Lage, in der du jetzt bist, ob andere dran schuld sind, ob es eigene Fehler sind, ob du das alles so vorbereitet hast. Ich weiß nicht, ob du mutig bist oder ängstlich. Es macht eigentlich letztlich alles keinen riesigen Unterschied aus. Im fünften Vers heißt es, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Gott kennt mich und sieht mich. Das betont er da. Gott tut Wunder, wird hier in diesen Versen am Schluss zum Ausdruck gebracht. Er tut Wunder in meinem Leben und er tut Wunder durch mich. Und dafür bin ich dankbar. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, das ein bisschen schwierig zu singen ist. Wahrscheinlich hat Willi es deswegen nicht ausgewählt. Das ist von Dietrich Bonhoeffer. Wahrscheinlich hat der ein oder andere Text schon gehört. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Und der Refrain, wunderbare Refrain, ist von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott kennt deine Situation. Nicht nur die von der Hagar, sondern auch unsere Situation. Das ist das eine. Das zweite, Gott kennt deine Hingabe. Nicht nur deine Situation, Gott kennt deine Hingabe. Ein paar Kapitel weiter in dieser Geschichte von Abraham, im 22. Kapitel, ist das Unvorstellbare passiert. Ein 100 Jahre alter Mann und eine 90 Jahre alte Frau bekommen ein Kind. Großartig, wunderbar. Endlich ist die Zusage Gottes nach 25 Jahren erfüllt worden. Und dann kommt der Hammer, eine absolut verrückte Geschichte. Gott spricht zu dem Abraham und er sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, das ist noch ein paar Jahre später, nimm deinen Sohn und geh auf den Berg, den ich dir zeigen möchte und dort opfere deinen Sohn mir. Ehrlich gesagt, ich habe das bewusst gesagt, das ist eine verrückte Geschichte, denn das passt überhaupt nicht zu Gott. Alles, was wir glauben, sagt etwas anderes als so etwas. Da steht etwas nicht drin in dieser Geschichte. Und trotzdem bin ich mir relativ sicher. Abraham steht nicht drin, dass Abraham mit Sarah gesprochen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht mit ihr gesprochen hat. Denn die hätte mit Sicherheit zu ihm gesagt, Abraham, inzwischen bist du ein bisschen arg alt und verwirrt. Das ist bescheuert. So etwas können wir nicht machen. Das ist unser Erbe. Ich bin mir sicher, Abraham hat nicht mit ihr gesprochen. Er ist einfach auf den Weg gegangen. Abraham hat gehorcht. Abraham hat bewiesen, was man Hingabe benennt. Er hat gesagt, ich gehöre Gott und er bestimmt alles. Im Römerbrief, im vierten Kapitel, greift der Apostel Paulus diese Geschichte auf und sagt dort, Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Diese Aussage betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch euretwegen in der Schrift. Römer Kapitel 4, Vers 21 bis 24. Macht das alles irgendeinen Sinn? Ist es wirklich richtiger, sich auf Gott zu verlassen, selbst in schwierigen, problematischen Situationen? Ich würde sagen, ja, und zwar nicht weil ich Pastor bin, sondern einfach deswegen, weil alles andere sinnlos ist. Ich habe schon ab und zu mal diese Kindergeschichten von C.S. Lewis erwähnt, die Geschichten von Narnia. Im vierten Band dieser Serie, das sind insgesamt 7 kleine Bücher, der Band heißt Der silberne Sessel. Da wird berichtet, dass 2 Kinder einen Auftrag bekommen. Sie bekommen den Auftrag, dass sie das Land Narnia vor Zerstörung retten sollen. Und es wird ihnen nicht im Detail gesagt, was sie alles tun sollen. Es wird ihnen gesagt, hier sind 4 Zeichen. Und folgt diesen Zeichen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Zeichen einhaltet. Aber die Zeichen sind zwar ziemlich klar gewesen im Augenblick, als sie gesagt worden sind, aber so im Laufe der Geschichte sieht es nicht mehr so klar aus. Und so verbauen die Kinder ein Zeichen nach dem anderen. Erst zu spät festgestellt. Beim zweiten haben sie auch erst hinterher festgestellt. Beim dritten auch. Sie haben einen alten Freund mit dabei, der mit ihnen geht. Es kommt so weit, dass sie am Schluss gefangen sind. Auswegslos. Irgendwo in Höhlensystemen unter dem Erdboden. Und da sind sie da zusammen und da ist so ein verrückter junger Ritter, und der sie trifft, mit ihnen spricht. Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Und plötzlich sagt dieser junge Mann einen Satz. Und es ist genau der Satz von dem vierten Zeichen. Und die Kinder sagen zueinander, der Kerl ist super gefährlich. Der spinnt. Wenn wir das jetzt tun, was in diesen Zeichen gesagt ist, dann geht's uns an den Kragen. Und ich bin froh, dass C.S. Lewis diesen älteren, etwas erfahrenen Begleiter ihn mitgeschickt hat. Und er sagt zu ihnen, wisst ihr was? Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dem Zeichen folgen. Aber das Zeichen ist uns gegeben worden. Und wir müssen dem Zeichen folgen, ganz egal, was passiert. Eine super Geschichte. Denn genau so ist es. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Unser Teil ist, dass wir das ausführen, was er uns ausgetragen hat. Was daraus wird, das sollten wir und können wir getrost Gott überlassen. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte über Paulus, wo er in Korinth ist. Ziemlich interessante Sache. Er hat dort gepredigt und es ging auf und ab. Ein Haufen Leute haben zugehört, das wird mir auch noch von Gott gesagt, aber es sind auch viele Widersacher da. Und am Schluss sagt Gott trotzdem, trotz all der Widersacher und all diesen Schwierigkeiten, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und deswegen red einfach und schweige nicht. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Paulus am Anfang, als Gott ihn gerufen hat, gewusst hätte, was alles auf ihn zukommt, hätte er sich das nicht freiwillig gewählt. Wer lässt sich schon gern verprügeln? Wer lässt sich schon gern steinigen? Wer lässt sich freiwillig in der Nussschale 14 Tage auf dem Meer herumtreiben? Und was sonst noch alles geschehen ist? Ich bin mir sicher, er hat sich einiges anders vorgestellt. Auch der Abraham hat sich einiges anders vorgestellt. Er war kein toller Kerl, aber er diente einem tollen Gott. Du kannst Großes erfahren, nicht weil du so großartig bist, sondern weil ein großer Gott da ist. Und der Schlüssel dazu ist Hingabe, sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, was die nächsten 12 Monate dir bringen werden. Aber ich weiß, wer die Zukunft in der Hand hält. Und darauf sollten wir uns setzen. Dann sind Angst und Sorgen wirklich überflüssig. Es stimmt, was in dem Lied von Theo Lehmann, das er geschrieben hat, in der DDR, als es noch eine DDR gegeben hat. Da heißt es, auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Trotz allem zweifelt, sei dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist ein ewiger Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist ein ewiger Fels. Gott sieht deine Situation, war das Erste. Das Zweite war, Gott sieht deine Hingabe. Das Dritte, Gott sieht dein Herz, Gott sieht dein Herz. Dieser Psalm, den ich vorher vorgelesen habe, der stammt, wie gesagt, von David. In der Zeit von David gab es einen großen Propheten im Alten Testament, von dem sicher die meisten schon gehört haben, Samuel. Er hat das ganze Volk geführt und an einem Tag bekommt er den Auftrag, jemanden zu suchen, der praktisch der Nachfolger ist, der das Volk im Auftrag Gottes führen soll. Ehrlich gesagt, es ist nicht einfach, die richtigen Nachfolger zu führen. Sprecht mal mit dem Manfred oder mit irgendjemandem, der in einer Firma arbeitet, Verantwortung hat. Die Nachfolger für die Firmengründer oder die Leiter, die die Firma geleitet haben, zu finden, ist eine der schwierigsten Sachen, die es überhaupt gibt. Und die Zeitungen sind voll von all den schlimmen Berichten. Es ist auch nicht einfach, in einer Gemeinde den richtigen Nachfolger zu finden für einen Pastor, der viele Jahre einen guten Dienst getan hat. Und so wird der Samuel auf den Weg geschickt. Wir haben gesagt, geh zu einem älteren Herrn, offensichtlich nicht besonders reich. Er hat ein paar Schafe gehabt, aber er hat etwas gehabt, was zur Auswahl gut gewesen. Er hat eine ganze Menge Söhne gehabt. Und so ging er zu diesem Mann Isai mit Namen. Samuel kommt hin und da kommt der erste junge Mann, Sohn von dem Isai, stattlich, gut aussehend. Und Samuel sagt sich, das ist genau der richtige Mann für Gott. Und dann sagt Gott zu ihm, Samuel, Menschen sehen, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und dann geht es weiter durch die ganzen Söhne hindurch. Ich glaube, es sind 7 insgesamt. Am Schluss kommt der Jüngste dran. Sieht hübsch aus, etwas klein, aber sonst ein netter Kerl, kann sogar Harfe spielen. Und sonst hütet er eben die Schafe als Jüngster. Ideale Voraussetzungen dafür, um ein Leiter zu sein. Nein, das war natürlich ein Witz. Aber David hat eine Voraussetzung gehabt. Er war offen für Gott. Er war keinesfalls fehlerlos. Er hat eine ganze Reihe Schnitzer gemacht. Aber er war offen für Gott. Und er hat genau hier das geschrieben, was sein Leben bestimmt hat. Du kennst mich durch und durch. In Apostelgeschichte im 13. Kapitel spricht Paulus in einer Predigt über den David. Und er sagt über den David, David, hat Gottes Auftrag für seine Generation ausgeführt. David hat Gottes Auftrag für seine Generation ausgeführt. Was ist dein Auftrag? Wie wirst du ein Mensch nach Gottes Herz? Als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein Freund ein, Dr. Ray Cook von Wichita in Kansas. Der Manfred kennt ihn wahrscheinlich. Wenn ich mich nicht täusche, war Ray für eine ganze Reihe von Jahren der Vorsitzende von unserem Hauptvorstand unserer Kirche. Er hat zusammen mit einigen anderen Freunden, Geschäftsleuten, die ganze Arbeit von dem Jesusfilm gegründet, mit dem wir Hunderttausende, Millionen von Menschen das Evangelium in aller Welt gebracht haben. Ray war von einer Sache überzeugt. Und er war davon überzeugt, ich habe einen Auftrag für unsere Generation. Und ich möchte den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, den möchte ich ausführen. Und so hat er den Weg geebnet, dass Zehntausende von Menschen den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Er ist sehr früh verstorben. Und ich wurde erinnert an etwas, das im Hebräerbrief steht, im 11. Kapitel, im 14. Vers, nicht über den Ray, sondern über den Abel. Da heißt es, obwohl er gestorben ist, redet er noch. Gott redet noch durch ihn. Wir stehen am Anfang des Jahres 2023. Und ich möchte die Frage stellen, was ist Gottes Auftrag für dich in diesem Jahr? Vielleicht denkst du jetzt, Spinner, ich bin viel zu alt, ich kann nichts mehr machen. Oder ich bin zu unbegabt, was soll ich schon machen? Ich bin zu arm, ich habe nichts. Im Markus Evangelium, 14. Kapitel, wird eine interessante Geschichte erzählt. Es ist ganz am Ende des Lebens Jesu. Er sitzt nochmal mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern das letzte Mal, so wie wir es nachher auch tun wollen. Und während sie zusammen sind, kommt eine Frau rein und die Jünger drehen durch. Die sagen, die Frau spinnt. Sie kommt nämlich rein und bringt ein Parfum mit, das nicht so 3 oder 4 Euro kostet. Einer der Jünger sagt, das ist verrückt. Dieses Parfum hat mindestens einen Jahreslohn gekostet. Und das kippt die einfach so über Jesus aus. Das hätte man doch viel besser nützen können und Helping Hands geben. Nein, hat er nicht gesagt, sondern man hätte es den Armen geben können. Jesus sagt was ganz Interessantes über diese Frau. Er sagt über diese Frau, Markus 14, Vers 8, wer es nachlesen will, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Und ich möchte dich fragen, brennt dein Herz für Jesus? Das war offensichtlich der Fall bei dieser Frau. Brennt dein Herz für die Menschen, die ihn noch nicht kennen? Denn es stimmt, was in einem unserer Lieder drin steht, wo ist solch ein Herz zu finden? Der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollte ich ihm nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. Gott sieht dein Herz an. Gott sieht deine Hingabe. Gott sieht die Situation, in der du dich befindest. Und noch ein letztes. Gott sieht dein Sehnen. Gott sieht dein Sehnen. Ja, es gibt viele Leute, die drehen sich nur um sich selbst. Sie denken nicht nur an sich, sie denken auch, negativ gesprochen, nicht an dich. Du bist ihnen völlig egal. Nicht jeder versteht dein Sehnen. Sogar geschieht es sogar in der Bibel. Im Markus-Evangelium, 10. Kapitel, wird von einem Blinden berichtet, der am Straßenrand sitzt. Und er hört, dass Jesus vorbeizieht. Und er hat schon irgendwo was von Jesus gehört und gesagt, das ist meine Chance. Oder schreit Jesus, hilf mir. Und es ist eine ganze Menge Leute mit dabei. Und dann würde man sagen, eigentlich so unter normalen Umständen, würden sie sagen, hier kommen wir, helfen dir zu Jesus. Aber die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, sei ruhig, mit solchen Leuten wie dir möchte nichts zu tun haben. Du bist selber schuld daran, das steht zwar nicht da, aber das haben die Leute damals gedacht. Wenn jemand irgend so eine schlimme Krankheit hat, dann ist er selber schuld. Muss er irgendwas angestellt haben, sonst hätte Gott das nicht getan. Aber Jesus ruft ihn trotzdem. Und er fragt ihn, was möchtest du? War ziemlich offensichtlich, trotzdem hat Jesus die Frage gestellt. Und er sagt, ich möchte sehen können. Jesus heilt diesen Mann, weil er das Sehnen dieses Mannes sieht. Bei manchen geschieht es direkt. Andere geschieht es überhaupt nicht direkt. Eine andere Geschichte im Johannesevangelium, 5. Kapitel. Da ist jemand, der krank ist, der am Teich Bethesda liegt. Und Jesus sieht ihn da liegen. Er bekommt irgendwie mit, der arme Kerl liegt seit 38 Jahren da. Keine Chance. Und er hat offensichtlich verinnerlicht, dass er keine Chance hat. Denn als Jesus ihm die Frage stellt, sag mal, willst du gesund werden? Sagt er nicht ja. Er sagt, ich habe niemanden. Ich bin hilflos. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance. Leider gibt es sehr viele Leute, die davon überzeugt sind, dass sie keine Chance haben. Aber bei Jesus hat jeder eine Chance. Jesus heilt ihn. Jesus befreit. Jesus verändert. Und Jesus schenkt Zukunft. Das ist es, was uns am Anfang dieses Jahres sagen möchte. Ich habe, glaube ich, vor einiger Zeit mal erwähnt, dass Fanny Crosby, die Liederdichterin, die, glaube ich, über 7000 Lieder geschrieben hat, Zeit ihres Lebens oder fast das ganze Leben blind gewesen ist. Nach 3 Wochen wurde irgendetwas falsch gemacht, als sie 3 Wochen alt war und sie erblindete. Und eines Tages hat sie jemand besucht. Und hat ein bisschen mitleidsvoll mit ihr geredet und gesagt, wie viel mehr hättest du machen können für Gott, Fanny, wenn du nicht blind gewesen wärst? Und Fanny hat darauf gesagt, weißt du was, wenn ich die Wahl hätte, dann hätte ich gewählt, blind geboren zu werden. Stell dir nur vor, die erste Person, die ich je sehen werde, ist Jesus. Das erinnert mich an den Blindgeborenen in einem Film, der gedreht worden ist über die Zeit Jesu. Da wird dieser Mann interviewt, dem Jesus das Augenlicht geschenkt hat. Und der Reporter fragt ihn, stimmt es wirklich, dass Jesus dir das Augenlicht geschenkt hat? Und der Mann sagt, ja, das stimmt. Aber weißt du was? Er hat noch etwas viel Größeres getan. Er hat die Dunkelheit aus meinem Herzen vertrieben. Zurück zu Hagar, mit der wir begonnen haben. Ich habe keine Ahnung, ob Gott die Dunkelheit aus ihrem Herzen vertrieben hat, aber er hat ihr Sehnen gestillt. Gott hat sie verstanden, er hat sie gesehen, wie sie gesagt hat, du bist der Gott, der mich sieht und er sieht uns. Gott kann Trost schenken, er kann ermutigen, er kann tiefe Freude schaffen, aber er kann uns auch erschrecken. Je nachdem, wie wir darauf reagieren. Ich wünsche dir, dass das Jahr 2023 ein Jahr bist, wo du dankbar bist dafür, dass er ein Gott ist, der dich sieht. Und dann kannst du das singen, was wir nachher gleich singen werden, völlig sein eigen. Nichts suche ich mehr. Jesus erstillet all mein Begehren. Treu will ich dienen, ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Das stammt von Fanny Crosby, dieses Lied. Lass mich's erzählen, Jesus zu Ehr. Wo ist dein Heiland größer als er? Nichts kann so segnen, nichts so erfreuen. Keiner als Jesus. Preis ihm allein. Wir wollen die ersten beiden Verse von diesem Lied miteinander singen als Einleitung für unser Abendmahl und dann werden wir danach noch ein paar Sätze dazu hören. Welches Lied wird es werden? Liederbuch hat 266. Seligstes Wissen, Jesus ist mein.